Move, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport.
Hallo und herzlich willkommen zu Move, dem New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Wir haben heute Folge 2 von den Tesla Files. In Folge 1 haben wir davon gesprochen, wie denn das System Tesla funktioniert. Haben uns über die Autos unterhalten mit unseren Gästen, haben uns unterhalten über das Unternehmen an sich und worauf es Wert legt und vielleicht auch worauf nicht genau. Und Michael Verfürden und Sören Iversen sind immer noch da. Gerd ist noch hier. Und Gerd, du wolltest ja gleich mal erzählen, was wir in Folge 1 besprochen haben. Und für euch an der Stelle schon mal klare Hörempfehlung, falls ihr Folge 1 nicht gehört habt. Aber jetzt Gerd, fang mal an. Was haben wir denn bisher besprochen und wohin soll es heute noch gehen?
Wir haben ja in der letzten Folge mit euch beiden schon sehr ausführlich über Tesla gesprochen, sind so ein bisschen hängen geblieben am Full Self-Driving, am FSD und am Autopiloten als, sage ich mal, so zentrales Produktproblem. Und gleichzeitig haben wir festgestellt, dass wir genau daran eben auch sehr gut das System Elon Musk in seinen Unternehmen eigentlich ableiten können. Wie geht dieser Mensch um mit Schwierigkeiten, Problemen, Fehlern in seinen Produkten, in seinen Unternehmen? Und deswegen glaube ich, ist es an der Zeit, jetzt auch über ihn persönlich nochmal zu sprechen, weil er einfach auch so wirkmächtig ist, nicht nur mit seinen Unternehmen, sondern auch medial und jetzt inzwischen auch politisch. Ja, wie würdet ihr denn Elon Musk als Person und als Führungskraft charakterisieren?
Tja, also ich, wenn ich persönlich, ich möchte nicht unter ihm arbeiten. Der Mann ist, stellt unglaubliche Ansprüche. Und da gibt's so berühmte Szenen, wie er durchs Büro läuft, also in einer seiner ersten Firmen schon, ne? Der ist ja schon seit Anfang 20 ist er ja schon Unternehmer, wie er abends um 21 Uhr an einem Freitag durch seine Büros läuft und dann sind da, ich weiß nicht mehr 50 Leute in dem Großraumbüro, sondern nur noch 20 und dann fängt er an zu toben und rumzuschreien, was die Leute sich einfallen lassen und so kann man noch nicht arbeiten und wie soll das hier jemals zu was werden, wir bauen hier was Großes auf und das ist eine Frechheit. Das ist die eine Seite von Elon Musk. Was sagt Elon Musk über sich selbst? Na, es gibt ja keinen Mangel an Selbstbeschreibung. Elon Musk sagt über sich selbst, oder er sagt allgemein über die Menschen, wie Menschen sind, es sei eine menschliche Schwäche, gemocht zu werden. Das ist eine wirkliche menschliche Schwäche. Und dann sagt er auch noch, die habe ich nicht. Diese Schwäche. Er sagt, ich habe kein Problem damit, gehasst zu werden. Und das ist das, was er sagt. Aber wenn mal jemand ihm mal widerspricht, ne, oder auch wenn nur jemand mal anderer Meinung ist, dann keilt der zurück in einer Art und Weise, wie man sie, glaube ich, also jetzt von öffentlichen Figuren, eigentlich nur von Donald Trump kennt. Ne? Es gibt dieses wirklich, ich würde sagen, jämmerliche Beispiel von der thailändischen Fußballmannschaft, dieser jungen Mannschaft, Teenager-Mannschaft, die da in dieser Höhle gefangen waren, weil irgendwie die Flut nicht beachtet haben oder die waren jedenfalls da gefangen und sehr weit unter der Erde und die ganze Welt hat so zugeschaut, ne, wie das heutzutage so ist, war jeden Tag in den Nachrichten und dann meinte Elon Musk, was ja erstmal in Ordnung ist. Er wollte seine Hilfe anbieten. Er hätte dann ein super Mini-U-Boot und das würde er jetzt nach Thailand schicken. Und der britische Taucher, der da offenbar die beste Expertise, die höchste Expertise in der Höhlenrettung hatte, hat ihm gesagt, als er darauf angesprochen wurde von Reportern, nee, mit U-Booten kommen wir hier nicht weiter. Na, thanks, but no thanks. Und dann reagiert Elon Musk, er hätte ja auch gar nicht zu reagieren brauchen, er hätte ja einfach sein U-Boot behalten können, aber er reagiert dann nicht mit, okay, na, whatever, na, wenn ihr irgendwas anderes braucht oder sonst wie, sondern er bezeichnet den Taucher als Pedo-Guy. Ich glaube, er hat später bestritten, dass er damit pädophil meinte, aber gut, Pedo-Guy ist, kann man eigentlich nur eine Assoziation haben. Und das zeigt so, die Amerikaner sagen, in a nutshell, da ist jemand, der sagt, gemocht zu werden, das ist eine Schwäche und ich habe kein Problem damit, gehasst zu werden. Aber wenn auch nur jemand sein U-Boot ihm ausschlägt, dann beleidigt er ihn halt auf diese Art und Weise. Mhm. Das ist das eine. Und wir haben ja jetzt, wir haben die ganze Biografie von Elon Musk für unser Buch, für die Tesla-Files einmal so da durchgekämmt und immer gefunden, jede, also jetzt auf persönlicher Beziehung, jede Frau, mit der der mal zusammen war, beschreibt das als absolute Tortur. Er ist gefühlskalt. Also anfangs ist er, umschwärmt er sie, aber nach ein paar Wochen ist schon klar, dass sie nie im Zentrum seines Lebens steht, sondern wenn überhaupt irgendwo ganz am Rande, auf Geburtstagsfeiern, entweder er macht Business mhm. oder er spielt Videospiele. Also dann alle Leute feiern und Elon sitzt irgendwie in der Ecke und spielt, was immer er spielt, Diabolo oder so. Mhm. Also er hat sehr große Schwierigkeiten mit zwischenmenschlichem Kontakt, würde ich sagen. Schreit, ist jähzornig. Es gibt Berichte oder das bestreitet er auch gar nicht, dass er mit seinem eigenen Bruder sich mal so oder öfter in unglaublicher Lautstärke gestritten hat, bis hin zu körperlichen Auseinandersetzungen. Es gibt ja diese eine Szene, wo er seinem Bruder oder was er, wo sein Bruder ihm, glaube ich, ein Stück Fleisch aus der Hand beißt. Mhm. Und er dann ins Krankenhaus muss und gegen Tetanus, glaube ich, geimpft werden muss.
Mhm. Mhm.
Das ist die zweite Komponente, also diese Jähzornigkeit und Kälte. Und das dritte, würde ich sagen, ist, dass er keinerlei Respekt vor der Wahrheit hat. Also das zieht sich wirklich komplett durch seinen ganzen Lebenslauf. Man kann dem Mann nichts glauben. Das sagen ja seine eigenen Anwälte. Das haben wir in der letzten Woche eher kurz gesagt. Die stehen da vor Gericht und derjenige, der klagt, sagt, ich habe Herr Musk hat dies und das behauptet, ist nicht eingetreten, jetzt möchte ich entschädigt werden. Und dann sagt Elons Anwalt, Herr Richter, wie kann man denn darauf kommen, Herrn Musk was zu glauben? Das ist doch ganz klar, dass das, was er sagt, nur Übertreibungen sind, nur Marketing.
Hm.
Ja, und jetzt ist dieser Mann im Weißen Haus.
Und verkauft dort sehr medienwirksam seine eigenen Autos an den Präsidenten, der noch irgendwas vom Zettel ablesen muss, glaube ich. Ja. Aber jetzt, du hast gerade beschrieben, dass Elon Musk sich ja emotional kalt verhält und sowas. Man sagt ja auch, ich weiß gar nicht, ob es da wirklich offizielle klinische Befunde gibt, dass er irgendeine Art Asperger Autismus, glaube ich, hat und dass das vielleicht auch daher kommen würde. Dann könnte man sagen, im Zweifel für den Angeklagten, er kann in Anführungszeichen nichts dafür, trotzdem sollte sich ja jeder irgendwie den Nächsten gut verhalten, aber vielleicht fällt es ihm halt besonders schwer. Aber Elon Musk trägt in meiner Wahrnehmung auch immer so die Stafette vor sich her, dass er das alles zur Liebe der Menschheit macht, den Planeten retten will, er will den Mars besiedeln, damit die Menschheit auf der Erde, wenn sie sich kaputt gesourced hat, nicht aussterben muss. Nach dem, was ihr jetzt recherchiert habt, wir haben es in der ersten Folge letzte Woche ja schon ausführlich besprochen, sehr viele Jahre investiert, nicht nur Tage und Monate, sondern Jahre, euch mit ihm und seinen Firmen auseinanderzusetzen. Ist das alles nur Show und Marketing oder glaubt er das vielleicht sogar wenigstens selber echt oder was ist da euer Eindruck?
Also vielleicht noch ganz kurz vorab, du hast gerade gesagt, der sollte vielleicht auch seinem Nächsten gegenüber sich gut verhalten und so. Das ist vielleicht noch, das finde ich jetzt noch wichtig sozusagen als Ergänzung zu dem, was Sönke gesagt hat, dem, der ihm am nächsten ist, nämlich sich selber. Das ist ja, also ist halt unwahrscheinlich selbstverliebt. Ne? Das fehlt mir noch so ein bisschen in der Charakterisierung. Das ist ja so, wenn du bei Tesla anfängst zu arbeiten, wir haben ihn ja nie getroffen. Ne, wir charakterisieren ihn jetzt, obwohl wir ihn nie persönlich gesprochen haben oder so im Gegensatz zum Biografen Isaacson, sondern wir berufen uns auf das, was wir in den Recherchen gelernt haben, was wir in den Daten sehen können und was wir sonst noch so gefunden haben. Und ich fand es super aussagekräftig, dass du, wenn du halt bei Tesla anfängst, da kriegst du dann halt auch, wie überall sonst, gibt es so Trainingsmaterialien, Schulungsmaterialien für Mitarbeiter. Und eine der Zentralen, die du da anscheinend recht früh auch in die Hand gedrückt bekommst, die hat die Überschrift Elons DNA. und wie wir sie alle in unserem Alltag lernen anzuwenden. Und die Quintessenz, ne, das ist dann so, in ganz in der Mitte ist halt das Bild von Elon und dann drumherum kommen die ganzen Firmenlogos, Tesla und Starlink und SpaceX und so weiter. Und die Quintessenz ist eigentlich, ihr müsst alle mehr wie Elon sein. Weil Elon ist einfach, der ist perfekt wie ein Roboter. Der verschwendet keine Zeit mit unnützigen Aufgaben, der ist super rational, der geht Probleme immer mathematisch an, pro Meeting maximal 15 Minuten oder so, Routineaufgaben on the fly erledigen, so wird er da halt charakterisiert. Und das an die Mitarbeiter sozusagen auszuhändigen, so nach dem Motto, am besten wäre eigentlich, wir wären alle Elon, ist das eine. Und das andere ist, dass er ja auch, also er sagt ja auch, er hat jetzt inzwischen, ich weiß gar nicht, wie viele Kinder sind es jetzt, im Buch haben wir, glaube ich, noch von 12 geschrieben.
Ich habe 12 gelesen.
Inzwischen ist ja schon wieder ein neues aufgetaucht. Er hat ja auch gesagt, dass er sieht das ja auch so als Dienst, also jetzt kommen wir sozusagen auch zu deiner Frage, auch an als Dienst an der Menschheit sozusagen, dass er seinen Samen verteilt. Ja, das meint er, das glaube ich, meint er wirklich ernst. Er glaubt, wenn mehr Leute mit meinem Erbgut rumlaufen, dann ist das gut für die Welt. Ne? Mhm. Und das finde ich, das charakterisiert den schon sehr gut. Diese ganze Geschichte im Buch beschreiben wir recht ausführlich auch so ein bisschen seinen philosophischen Ansatz. Ne? Über das eine haben wir in der letzten Folge gesprochen, nämlich dieses Leitmotiv, wenn Dinge nicht auch schief gehen, dann hast du nicht genug ausprobiert. Und das andere ist eben dieses extrem langfristige, also es gibt diese philosophische Strömung Long-Termism. Nennt das, ne? Da schreiben wir im Buch sehr viel drüber. Und die Idee ist sozusagen, jeder Mensch sollte sich so verhalten, wie es für die Menschen in der Zukunft am besten ist. Und mit Zukunft ist jetzt nicht morgen oder nächste Woche oder in 10 Jahren gemeint, sondern in 1000 Jahren oder 1 Million Jahren oder so. Und ob der das jetzt wirklich glaubt, ich habe da so meine Zweifel. Fakt ist auf jeden Fall, dass es ein guter Deckmantel ist für all die Dinge, über die wir in der letzten Folge gesprochen haben. Nämlich, was ist denn jetzt so ein Unfall mit dem Autopilot? Wenn uns das bei der Vision des autonomen Fahrens weiterbringt und das autonome Fahren dann irgendwann mal sicherer fährt als der Mensch und ganz viele Leben rettet. Ne? Das ist ja die Idee. Er rechnet halt gegen mit kleinen Katastrophen in der Jetztzeit, die nicht so schwer wiegen wie irgendein angeblicher Nutzen, der ganz weit weg ist.
Mhm. Ja, ich finde, wenn man das so betrachtet, dann kommen wir dann auch später auch noch zu, diese AfD-Nähe, die sich da irgendwie auch auftut und das viel zitierte Fliegenschiss Zitat von Alexander Gauland auch mit rein, das geht ja vom Prinzip in die gleiche Richtung. Ist mir aber auch jetzt gerade so.
Ja, es greift alles so ein bisschen ineinander. Ne? Da ist Musk jetzt ja tatsächlich dann auch nicht der Einzige. Ne? Da gibt es noch andere, Peter Thiel und so, die da ähnliche Denkschulen sagen, dass sie denen anhängen. Es ist halt, ne, und nochmal, ich weiß nicht, ob er es wirklich glaubt oder nicht, aber es ist halt ein sehr guter Deckmantel für das, was die Leute da machen, weil es dir dann eben in dieser Denkweise erlaubt, alles erlaubt in der Jetztzeit. Sofern du sagst, irgendwann wird das mal Nutzen haben. Ne? Lass uns einfach mal machen, dann wird die Welt schon eine bessere werden. Das ist so ein bisschen die Idee.
Aber ist das dann auch so ein Marketingmechanismus für den Erfolg von ihm, den er für sich auserkoren hat? Also weil das auch anlegt, ich meine, jetzt reden wir mit Journalisten vom Handelsblatt, die ja in der Wirtschaft zu Hause sind. Ist das so ein Ding, was einfach auch in der Wirtschaft an den Börsen zieht?
Ja,
oder ist das ein Phänomen Musk, der das so zieht?
Na, er hat es schon perfektioniert, würde ich sagen. Also da greift halt wirklich ein Rädchen ins andere. Diese ständigen Versprechungen, er kokettiert ja auch damit. Ne? Er sagt, obwohl er diese ganzen, obwohl man ihm vorlegen kann, also hier 2020 sollten 1 Million Robotaxis auf der Straße sein, der Autopilot sollte schon 2019 fertig sein. Und so weiter. Die ersten Menschen sollten eigentlich schon letztes Jahr zum Mars transportiert werden. Wenn er ihm sagt, ja, das stimmt nicht, Herr Musk, dann antwortet er, ich habe immer recht, ich bin nur nicht so gut beim Timing. So. Und
das ist auch schön. Ne, das ist schön.
Wenn man, ne, also das ist ja kein Witz, das meint dieser, also da gibt es ein Buch von Caskill, glaube ich, heißt der Philosoph, ein schottischer Philosoph, über den dann Musk sagt, was der hier schreibt, das ist genau mein, genau meine Denke. Mhm. Und dieser Philosoph sagt dann so, pass mal auf, wir müssen hier auf lange Sicht dieses, ne, von Quartal zu Quartal ist sowieso schlecht und von Wahlperiode zu Wahlperiode auch nicht gut. Nehmen wir doch mal das große Ganze. Wir sind eine Säugetierart, ne? So wird es dann gemacht. Eine Säugetierart, das wissen wir aus der Evolution, die hält so 1 bis 2 Millionen Jahre auf dem Planeten. Und wir als Menschen, Homo sapiens, sind, ich weiß nicht, 200.000 Jahre oder jetzt oder so und jetzt noch unterwegs. Also wir können schon noch 1 Million Jahre durchhalten. Und genau dann fangen, ist es möglich, diese Rechnung anzustellen, ne? Wie Michael sagt. Wenn jetzt laut Weltgesundheitsorganisation, ich glaube 1,2 Millionen Menschen auf den Straßen sterben, in der Welt. Und Elon Musk, und das ist ja aktenkundig, er sagt, der Autopilot wird 90% der Verkehrsunfälle vermeiden. Dann hast du eine Ersparnis von 1 Million Menschen pro Jahr.
Eine Ersparnis, das klingt sehr gut. Ich verstehe, was du meinst.
1 Million Leute werden gerettet, jedes Jahr.
Ja.
Sobald es dann mal richtig funktioniert. Und das aber nicht, und das kannst du dann mit 1 Million wieder multiplizieren, weil, also, wenn du vorausgesetzt, dass wir auch in 1 Million Jahre noch Auto fahren. Und dann 1 Million mit mal 1 Million, da ist halt, das ist eine Wahnsinnszahl. Und wenn dann, ne, die US-Verkehrsbehörde meckert oder das KBA meckert, weil da wieder 3 Leute in irgendwo verbrannt sind, dann sagt, hey, 3 Leute auf der einen Seite und hier 1 Million mal 1 Million, was ist das, 1 Billion? Was wollt ihr eigentlich? Ne? Wer will denn ernsthaft jetzt diese Billionen da gefährden, ne, indem ich aufgehalten werde mit meinem Autopilot für die 3 Leute?
Ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn wir 4 jetzt sagen würden, wir entwickeln jetzt irgendein Medikament, ne, und probieren das jetzt einfach mal aus, weil wir glauben, wenn dieses Medikament vollständig entwickelt ist, wird das total viel, uns wird keiner Geld hinterher schmeißen, ne. Es ist so ein bisschen, im Buch nennen wir das so den Musk'schen Kreislauf. Die Leute glauben ihm halt, weil er der reichste Mann der Welt ist, ne. Das muss schon irgendwie, ich glaube, wie bei vielen sitzt das so drin, naja, wenn der das sagt, dann muss das irgendwie schon, also irgendein Funken Wahrheit muss da halt schon drin sein.
Der hat ja ein Händchen.
Genau, so, sie machen halt den Fehler, halt nicht mal zurückzugucken und zu schauen, was aus all den anderen Versprechen geworden ist. Ne? Und jetzt sozusagen, kleiner Spoiler, im Buch ist es ein ganzes Kapitel, er hat, und ich möchte nochmal, ne, ich möchte es betonen, er hat wirklich bemerkenswerte Sachen geschafft, aber er hat eigentlich nie mit keinem Unternehmen das geschafft, was er angekündigt hat. Das ist ganz egal, ob wir über SpaceX oder über Tesla oder über diese Boring Company reden oder Hyperloop oder so. Ne? Das ist, ich musste gestern Abend schmunzeln. Ich habe meinem Sohn im Bett vorgelesen, der hat so ein kleines Heft, da geht es um Züge und so, und dann blätter ich die Seite um und auf einer Seite steht plötzlich, es gibt auch geht es dann so um die Züge der Zukunft, ne? Und dann gibt es da plötzlich so eine Seite, da steht, es gibt ein amerikanisches Unternehmen, das arbeitet an dem Superzug der Zukunft. Es wird der Hyperloop genannt. Und da habe ich so gedacht, Mann, jetzt verfolgt Elon mich hier schon bis ins Kinderbett. Aber das ist so, ne, es ist wirklich egal, wohin du guckst. SpaceX ist, ich finde es auch cool, was er da geschafft hat. Und jetzt diese Raketenlandung, wo dann Teile wiederverwertet können und so. Aber Elon wollte schon längst auf dem Mars sein eigentlich. Und nicht nur er, sondern auch Touristen und so weiter. Da, ne, er liegt längst hinter seinem Zeitplan.
Ja, aber der Zeitplan, haben wir jetzt gelernt, ist ja auch nicht so wichtig. also Hauptsache, die große Vision passiert irgendwann,
genau.
Weil es hat halt nur das Timing nicht gestimmt. Wenn dann so Etappenziele eingehalten werden, ist es ja, sage ich mal, für die umstehenden Betrachter vielleicht immer noch verdammt viel. Ne? Immerhin hat das Elektroauto massenfähig gemacht. Gut, und Full Self-Driving dauert halt noch ein bisschen. Was ich mich manchmal frage, ist, wenn man immer diesem Long-Termism folgt und dem höheren Zweck und man sagt, eigentlich ist das Ziel autonomes Fahren, kann auch passieren, dass auf dem Weg Tesla einfach untergeht, who cares? Das Ziel war ja eben Full Self-Driving und nicht Tesla. Könnte man ihm das auch mal so erzählen und würde das vielleicht den Umständen auch einleuchten, dass das Wohl von Tesla nicht das Ziel von Elon Musk ist?
Also, was wir wissen, ist, dass Elon Musk überhaupt gar keine Furcht vor Risiko hat. Das zieht sich auch durch sein ganzes Leben. Der war ja schon mit Ende 20 war 100-facher Millionär. Und dann hat er, weil er...
Also da, vielleicht noch, das war damals der Vorläufer von Zahldienst PayPal.
Genau.
Der dann hinter gemerged wurde mit dem größten Konkurrenten. Ich glaube, da hat er dann auch seinen Co-CEO, oder wurde er rausgeekelt irgendwie? Also ja, da war auch wieder nicht so nett mit dann.
Elon Musk ist bei seinen, also bei den beiden ersten Firmen, die er gegründet hat, selbst aus seinen eigenen Firmen sozusagen rausgeworfen worden, weil die Leute nicht mit ihm zusammenarbeiten konnten. So, und was macht man, wenn man 100 Millionen Dollar hat? Er hat gesagt, jetzt erobere ich den Weltraum, SpaceX. Und er sagt auch, alle meine Freunde haben mir gesagt, bloß nicht das, ne? Mach irgendwas anderes, aber nicht Weltraum, weil da kannst du so schnell so viel Geld verbrennen, dann hast du am Ende. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es klappt, ist sehr, sehr klein. Und dann bist du am Ende ein armer Schlucker. Und dann sagt er aber, und das, dieser Spruch, den kannst du heute bei Amazon oder wo auch immer, auf Kaffeetassen kaufen und T-Shirts und so. Wenn etwas wichtig genug ist, dann musst du es auch dann tun, wenn die Eintrittswahrscheinlichkeit gering ist. So lebt er sein Leben. Der hat sein ganzes Geld, also sowohl bei SpaceX und später auch bei Tesla, und das ist ja richtig viel Geld, aufs Spiel gesetzt. Der hat aufs Spiel gesetzt, ein armer Schlucker zu werden, weil er der Meinung war, dass es wichtig ist, diese Projekte voranzutreiben. Und das beschreiben wir in dem Buch, ne? Sehr eindrücklich, also mit seiner Frau, die sagt, Elon ist jede Nacht aufgewacht, schweißgebadet und hat geschrien und hat mir gesagt, Schatz, vielleicht solltest du mich verlassen. Ich will dir nicht zumuten, was die nächsten Monate passiert. Wir sind eigentlich schon pleite. Er macht es dann trotzdem. Und vielleicht noch ein bisschen drastischer, also was so Risikoaversität oder nicht, also Affinität betrifft. Es gibt eine völlig irre Geschichte, die der aber auch ja mit, womit er auch kokettiert. Es gab eine Zeit, als er mit Peter Thiel zusammen da Investoren suchte für zur Fusion ihres Unternehmens, also PayPal und X. Und von seinem ersten 20 Millionen, die er beim ersten Firmenverkauf verdient hat, dem Elon Musk, hat er sich einen McLaren Sportwagen gekauft für 1 Million Dollar. Und auch da, ne, der Mann sagt, da kommen wir vielleicht eine kleine Abschweigung, der sagt, mir liegt nichts daran, gemocht zu werden, ne, hasst mich ruhig. Aber was macht er? Er kauft sich nicht nur diesen Sportwagen, sondern lässt sich dabei von CNN filmen. Also die waren ja nicht, stand ja nicht zufällig eine CNN-Kamera auf der Straße, als der Laster kam und Elon und seine Freundin da warteten. So, also das zum Thema Eitelkeit. Ne? Also über Eitelkeit gibt es auch viele Seiten gefüllt in dem Buch. Also der Mann ist super, super eitel und super, super risikofreudig. Dann fährt er auf dem Highway irgendwo in Kalifornien auf dem Weg zu Sequoia Capital, glaube ich, dem großen Kapitalgeber im Silicon Valley, zusammen mit Peter Thiel in seinem McLaren. Und dann guckt Peter Thiel so rüber und sagt, sag mal Elon, dein Auto hier, was kann das eigentlich? Und dann sagt Elon, pass mal auf. Und steigt auf das Gaspedal mit voller Wucht. Das Heck bricht natürlich aus. Die knallen gegen die Leitplanke. Das hebt ab. Ne, airborne für, ich weiß nicht, 50 Meter oder so. Dreht sich wie eine Diskoscheibe und knallt wieder runter. Und wie durch ein Wunder kommen weder Elon Musk noch Peter Thiel noch irgendjemand sonst zu Schaden. Und die beiden, nachdem die Polizei dann den, also das Auto war auch nicht versichert, 1 Million Auto nicht versichert, nachdem dann Feuerwehr die Reste so zusammengefegt haben, nehmen sie sich ein Taxi hitchhiken zum Investor. Und man kann sein Leben natürlich so leben. Aber das Problem ist, der hat den Peter Thiel ja vorher nicht gefragt, ob er auch bereit wäre, ob er für diese kleine Vorführung, was sein Auto kann, sein Leben aufs Spiel zu setzen. Und irgendwie haben wir doch jetzt alle das Gefühl, dass wir seine Beifahrer sind. Ja. Also der Mann probiert und seine 2 Tonnen schwere Autos, die Software im lebenden Straßenverkehr aus. Was er jetzt im Weißen Haus macht, ist ja, ne, natürlich, als wir dieses Beispiel gesagt haben, ne, 1 Million Menschen Leben retten in der Zukunft, da können doch hier, natürlich sagt er das nicht so, formuliert es nicht aus, aber was es durchaus gibt, das kann man vielfach zitieren, was er jetzt im Weißen Haus da macht, er sagt, lass uns doch einfach diese ganzen Vorschriften, die machen alles so langsam, lass uns doch einfach mal nicht gucken, auf welche Vorschrift können wir verzichten. Nee, wir müssen es anders machen. Das ist der Zero Approach. Mhm. Wir hören mit allen Vorschriften, wir verschaffen alle Vorschriften ab. Und wenn dann was schief geht und wir sehen, die Vorschrift Nummer 4375, vielleicht zum Trinkwasserschutz, die wäre gut gewesen, wenn wir die gab, dann führen wir die halt wieder ein. Ist doch kein Problem.
Nachdem alles verseucht ist, schlau.
Genau. Ja, man stellt sich mal vor, irgendein Pharmakonzern würde sagen, so, wir haben jetzt mal eben schnell durchlaufen, neues Krebsmittel oder AIDS-Mittel oder was auch immer für Mittel, ne? Das haben wir jetzt 3 Wochen lang getestet. Wir finden, das können wir jetzt mal in die Umlaufbahn schicken und dann sehen wir ja, was passiert. Ne? Wenn es gut geht, super, dann ist ja super, dass wir es so schnell, und wenn nicht, dann arbeiten wir da halt ein bisschen nach. Das ist der Approach, wie man Videospiele produziert, ne? Das kenne ich auch. Früher, also diese Beta-Version, natürlich wurden die in den Markt gedrückt und dann gab es Feedback und dann wurden die Bugs halt gelöst. Aber ein Bug, wenn dein Medikament nicht funktioniert, ist halt was ganz anderes, als wenn dein Handy-App nicht funktioniert.
Und ich meine, das kennen wir ja mit diversen Medikamenten, die es in den 60ern, 70ern, 80ern auf den Markt gab, die dann, jetzt fallen mir die Namen leider ad hoc nicht ein, aber das ist ja ein bekanntes Problem, was passiert, wenn das nicht perfekt durchexerziert ist. Aber was mich noch interessieren würde, weil das ist bei diesem ganzen Musk-Phänomen auch noch so für mich nicht ganz klar, sucht er wirklich die Öffentlichkeit, also braucht er das? Weil wenn ich mir jetzt überlege, dieses ganze Ding mit dem damals war ja X, also zu Beginn, ihr habt es gerade angesprochen, waren Zahldienstleister, heute ist es ja Twitter, formerly known. Und auf der Ebene, er hat ja dann Tesla auch nicht gegründet. Ich muss zu meiner Schande eingestehen, ich habe das auch schon mal geschrieben, ist aber schon eine Weile her, sondern es wurde ja von anderen Leuten gegründet. Aber er wird ja immer wieder, also er inszeniert sich auch selber als der Tesla-Gründer. Er inszeniert sich selber als dieser Gründer. Und wenn wir jetzt sonst schauen, was es für so Gründer gibt, als Ex-Gründer damals ist er nicht berühmt geworden, dass ihn jeder kannte. Aber frag heute, wer kennt Elon Musk? Und es wird gefühlt, ist das so in Deutschland auf Angela Merkel-Niveau. Also jeder hat den Namen irgendwie schon mal gehört, jeder weiß, wer der Typ ist. Ist es wichtig für ihn, auch diese Anerkennung zu haben? Und auch andere Leute bewusst klein zu halten?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, er ist nur noch sekundär Unternehmer und primär eigentlich Verkäufer. Und fürs Verkaufen sozusagen seiner Vision und seiner Versprechen braucht er halt die Öffentlichkeit. Und die sucht er auch. Die sucht er, die sucht er in diesem unternehmerischen Kontext, jetzt neuerdings im politischen. Aber die sucht er auch auf so einer seltsamen persönlichen Ebene. Ne? Ich meine, mir war das vorher auch, ich habe ja auch viel gelernt jetzt noch beim Schreiben des Buches, was mir alles gar nicht klar war. Aber ich fand das, ich habe dann irgendwann den Fehler gemacht, mir bei X sozusagen diesen Alert, wenn man da auf die Glocke drauf drückt, dann kriegst du halt jeden Post von Elon Musk so direkt auf deinen Startbildschirm.
Das nicht machen.
Das habe ich gemacht. Das war eine Zeit lang interessant und irgendwann war es
viel.
Genau, war es sehr viel. Aber ich meine, der schläft ja auch kaum. Ne? Du merkst dann erst, dass der eigentlich rund um die Uhr inzwischen Dinge postet auf X. Und wenn er gerade nichts postet, dann postet er danach einen Stream, wie er 3 Stunden lang Diablo gespielt hat. Und da ist was Verrücktes passiert. Das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man das mal in diesem Kontext erwähnt. Ne? Also bei Trump und so, da spricht man immer über dieses Prinzip Flood Zone. Also das so unglaublich viel einfach, der ist so omnipräsent. Ne? Und das auch aus Kalkül vielleicht. Weil Dinge, die normalerweise im Normalfall ein Riesen-News irgendwie wären, ne, der News-Cycle sozusagen, der entwickelt sich gar nicht, weil wenn morgens irgendwas passiert ist, ist mittags schon wieder die nächste News passiert. Und das macht Musk inzwischen auch so ein bisschen. Da gab es zum Beispiel die Situation, dass wir beim Schreiben, habe ich dann gesehen, okay, heute Nacht hat er wieder Diablo gezockt und so, und dann habe ich auch mal reingeklickt. Und dann siehst du ihn halt da, wie er vom Computer sitzt und spielt. Und im Hintergrund, es gab auch Ton, und im Hintergrund läuft aber ein Meeting von SpaceX. Und du hörst halt irgendwelche Leute von SpaceX, die ihm jetzt gerade Bericht erstatten. Und irgendwann kommt halt dieser SpaceX-Ingenieur vermutlich, der ihm erzählt vom letzten Testflug und ihm dann beichtet, dass es fast in einer Katastrophe geendet wäre und sie irgendwie ganz kurz davor waren, die Rakete abzuschießen und alles ganz schlimm. Und ihm ist es einfach egal, das, was er das sagt. Also alles, was er dazu kommentiert, ist so, wow, yikes. Und dann zertrümmert er wieder ein paar Skelette. Und ihm ist es auch egal, dass es auf dem Ton ist. Er lädt es halt trotzdem einfach hoch. Und das Verrückteste an der ganzen Geschichte ist, dass es für null Aufsehen gesorgt hat. Also ich meine, man stellt sich das mal vor, dass jetzt irgendwie der Chef von irgendeinem deutschen Autobauer, dass der, weiß ich nicht, sich beim FIFA-Spielen filmt oder so und im Hintergrund läuft halt ein Meeting und der lädt es einfach hoch. Ne, kann man sich gar nicht vorstellen. Bei ihm ist es normal, es berichtet nicht mal mehr jemand. Man kann sich das eigentlich gar nicht vorstellen, aber jetzt haben wir halt diesen Mann, der jetzt in den USA auch Zugriff auf alle Dokumente hat, höchste Sicherheitsstufe und so und man sieht halt daran, wie der mit sensiblen Informationen umgeht, ne? Die seiner Mitarbeiter, darüber haben wir in der letzten Folge gesprochen und hier jetzt eben der Fall SpaceX. Und ich fand das so verrückt, dass das hat niemand aufgegriffen. So. Und ja, ne, wir kamen ja eigentlich von der Frage, sucht er die Öffentlichkeit? Ja. Also warum macht er das sonst? Ne? Wie, als was stellt er sich da, wenn der diese Videos vom Zocken hochlädt?
Also diese Risikobereitschaft, das hatte Sönke ja auch schon angedeutet, die persönliche Risikobereitschaft, also mit allem für seine Idee Einsatz zu leisten und dann sein gesamtes Vermögen und die künftige Existenz quasi in ein Projekt zu werfen, das wird halt übertragen, auch auf, ja, alle Projekte und jetzt natürlich besonders schlimm, weil es letztlich ja die mächtigste Nation der Welt betrifft. Ist denn das vielleicht auch der Grund, warum wir damit so schlecht umgehen können, weil wir das von niemandem vermuten würden oder damit nicht rechnen? Also das System an sich keine Menschen kennt, denen ihr eigenes Risiko egal ist und das der anderen auch?
Ja, also alles, was jetzt in Amerika passiert, das ist ja nicht vorgesehen, das hat es noch nie gegeben. Also vielleicht zur Motivation, warum Elon Musk jetzt in dieser Position ist, in der er ist. Er sieht das ja nicht, er hat ja nicht einfach so mal seine politische Ader entdeckt. Sondern das, was wir in der letzten Folge beschrieben haben, dass diese ganzen Untersuchungen immer dramatischer wurden für ihn, wegen des Autopiloten, wegen Datenschutzverstößen bei X, wegen Hate Speech und all dem. Es mag eine Weile dauern, bis die angelaufen sind, aber wenn sie angelaufen sind, dann hören die nicht einfach auf. Dann die kommen schon zum Ende. Und er wollte nicht weiter eingeschränkt werden. Und das war der Grund, das sagt er so. Dass das der Grund ist, warum er sich für die Republikaner einsetzt, weil er meint, die Demokraten seien, also da gibt es diverse persönliche Animositäten, aber eigentlich er hält die Demokraten für die Partei, die ihn beschränken und entschleunigen sozusagen will. Und er hat dann, deshalb ist er auf die republikanische Seite gegangen. Anfang 2024 hat er aber gar nicht Donald Trump unterstützt, sondern Ron DeSantis, den in Florida den Politiker, von dem viele gedacht haben, dass er der Präsidentschaftskandidat der Republikaner werden würde, weil sich niemand vorstellen könnte, dass man jemanden, der das Wahlergebnis nicht anerkennt und einen Schlägertrupp mehr oder weniger ins Kapitol geschickt hat und wegen Sexualstraftaten verurteilt worden ist, dass die Amerikaner den
die Liste ist lang.
Als Kandidaten akzeptieren würden. Aber in der Sekunde, kann man fast sagen, als der Trump angeschossen wurde im Juli 2024, da hat Musk erkannt, okay, dieses ikonische Bild, er mit der Faust nach oben und blutverschmiertem Gesicht, das kann niemand toppen, da kommt niemand drüber, das ist das Bild des Siegers. Und ich will beim Sieger sein. Und wenn ich diesem Sieger jetzt in Summe ja eine Viertelmilliarde Dollar gebe, dann schuldet er mir auch was. Und dann beginnt wirklich planmäßig, stabsmäßig eine Kampagne, Er gibt erstmal die ersten, ich weiß nicht, 50 Millionen oder 100 Millionen Dollar. Dann macht er selbst auf X, was es auch noch niemals gegeben hat, also zu dem Zeitpunkt, als Herr Musk mit Herrn Trump sprach, dieses, es war ja ein Gespräch, ja. Es war gar kein Interview, das war auch extra so gesagt, es sollte hier kein Interview sein, ich wollte einfach nur mal zeigen, wie Donald Trump tickt. Als er war weder CEO zu dem Zeitpunkt von X, noch natürlich noch irgendwie Content Manager oder irgendwas, sondern nur Inhaber oder was, Inhaber halt. Und dass der Inhaber eines Mediums auf seinem Medium mit einem Präsidentschaftskandidaten spricht, das hat es noch nie gegeben. Das widerspricht auch allen journalistischen Ansprüchen, mhm. Grundsätzen. Ne? Trennung von Redaktion und Geschäftsführung und all das.
Ja, total.
Gab es da einfach nicht. Und in diesem Gespräch sagt dann der Musk zum Trump, ja, das Problem sind die vielen Vorschriften. Und wenn Sie Präsident oder du Präsident wirst, dann finde ich, sollte es eine Behörde geben, die mit diesen ganzen Vorschriften mal aufräumt. Und da würde ich auch gern helfen. Und dann wird der Trump wieder seinerseits zwei Tage später auf Fox News gefragt, sagen Sie mal, das, was der Elon da vorgeschlagen hat, mit dem Doge, oder diese Kostensenkungsministerium, kommt der Musk dann in Ihr Kabinett? Und dann sagt Trump wieder, nee, nicht ins Kabinett. Der Elon, der will das nur so machen. Der liebt das Land. Der möchte das einfach so machen. Und von da ab entwickelt sich das so. Und das hat ja niemand ahnen können, wie das tatsächlich aussieht. Und wie sieht es aus? Da kommt dann dieser Trupp von 20-Jährigen in jedes beliebige Ministerium heute und macht den Leuten Vorschriften oder schmeißt die Leute raus. Und über die hat der Musk dann jetzt Einfluss in genau die Behörden, die ihn beaufsichtigen sollen. Genau die Behörden, die die Ermittlungen gegen ihn führen. Die Verkehrsbehörde, die SEC, die Börsenaufsicht, die FCA, die wegen Hate Speech und anderer Sachen gegen ihn in Sachen X ermittelt. Da sagt der Trump, nein, Entschuldigung, der Musk, paar Wochen vor der Wahl, Der Chef der SEC, der Börsenaufsicht, der muss weg. Die Chefin Lina Khan von der FTC, die muss weg. Und dann gewählt Trump. Und bevor sie entlassen werden, treten die tatsächlich zurück. Das ist sozusagen er gegen den Musk, gegen die Behörden. Das ist Korruption, geplante Korruption. Also wenn jetzt die Sprecherin des Weißen Hauses gefragt wird, was ist denn, wenn es einen Interessenkonflikt gibt zwischen Herrn Musk und den Behörden, die er da, die Institutionen, die er jetzt beaufsichtigt oder beschneidet, dann ist die Antwort des Weißen Hauses, das ist ganz einfach, wenn Elon sieht, dass es da einen Interessenkonflikt gibt, dann zieht er sich da zurück.
Und das ist ein guter Kontrollmechanismus bei ihm, der sich nicht so richtig gut in der Kontrolle hat.
Das ist ja die Definition. Da gab es dann irgendeinen Politologen, der sofort gesagt hat, Moment. Das ist ja die Definition vom Interessenskonflikt. Wenn derjenige, der den Konflikt hat, selbst entscheiden soll, ob das ein Konflikt ist. Das ist ja so, als ob wir in Deutschland zu Zeiten von Dieselgate den Winterkorn zum Aufseher über die Verkehrsbehörde gemacht oder das KBA.
Aber das finde ich einen guten Punkt, weil für mich wäre jetzt die Frage, ist das wirklich so besonders? Ich denke an Verkehrsminister, die dann VDA-Vorsitzende werden und sonstige Dinge, die so aber auch bei uns passieren. Ne? Das ist halt die Gleichzeitigkeit. Das ist das eigentliche Novum, oder? Weil, also, dass da irgendwie Leute zwei Gesichter haben, dass irgendwelche, keine Ahnung, Maskendeals auf einmal in Münster weggelagert werden bei dem Hubs-Wahlkreis des Gesundheitsministers. Also es sind ja alles solche Verkettungen, die irgendwie immer wieder passieren, die ja Investigativjournalisten, wie ihr sie seid, immer wieder aufdecken und damit irgendwie auch die Gesellschaft befruchten die Klarheit und Transparenz schaffen, was ich ja mega, mega wichtig finde. Aber ist das bei Musk jetzt wirklich der nächste Schritt?
Ja,
und
natürlich.
Ist das auch besonders, dass er das als Auto oder als Autofirmen-CEO macht, weil Autofirmen ja auch schon irgendwie ein riesiger Wirtschaftsmotor sind. Also das muss man ja auch dazu sagen, dass diese Industrien jetzt nicht die backen jetzt nicht die kleinsten Brötchen.
Ja, das Besondere ist, also es ist der nächste Schritt und das in diesem nächsten Schritt, in dem wir jetzt leben, da braucht man uns sozusagen nicht mehr, da braucht man keine Investigativjournalisten, weil das nicht mehr im Geheimen passiert. Jeder weiß ja, wer der Chef von Tesla ist.
Jeder, das heißt, selbst Musk schafft selbst euch ab.
gewissermaßen, jetzt habe ich was Falsches gesagt. Nein, aber in der Sekunde, wo der Musk einen roten Tesla auf den Rasen vorm Weißen Haus fahren lässt und der Trump dann vor die Kameras tritt und sagt, und den habe ich gerade gekauft, das ist ein super Auto, da braucht man ja über Korruption nicht mehr nachzudenken.
Ja. Ja. Oder nochmal auch Thema Öffentlichkeit, auch ein plakatives Beispiel, ne? In der Wahlnacht, ne? Die beiden hingen ja sozusagen die ganze Wahlnacht Seite an Seite rum, ne? Bei Trump im Anwesen. Und als dann klar war, dass Trump das Rennen gemacht hat, dann haben sie dieses Foto gemacht, dieses Foto vom Trump-Clan. Ne? Mhm. Trumps Frau fehlte. Aber dafür war Elon Musk mit dabei.
Ja.
Und ein paar Tage.
Die fehlt ja aber häufiger.
Und ein paar Tage später, ne, aber ich meine, das ist ein Familienfoto. Ne, ein Familienfoto,
ja,
des,
ja,
Trump-Clans.
Und
da steht einer drauf, der eigentlich nicht zur Familie gehört, Elon Musk. Und ein paar Tage später heißt es dann irgendwie vom Trump-Team: Wäre doch eigentlich cool, wenn wir die Meldepflicht für Autos mit autonomem Fahren abschaffen.
Ja.
Mhm. So.
Ja, das greift schon großartig ineinander, also auch wenn man bedenkt, dass Trump jetzt einen Tesla hat und vorher immer total gelästert hat über Elektroautos. Also,
ja, ich meine, aber vielleicht auch da verkürzt, die Drill-Baby-Drill-Analogie ist ja, dass jeder gutbürgerliche Amerikaner sein Notstromaggregat im Garten stehen hat, und Drill-Baby-Drill heißt nicht, ich will keinen Strom, sondern Drill-Baby-Drill heißt, ich will Strom aus Dinosaft. Also
Noch
um das.
Also man kann da wirklich trefflich bohren. Was mich noch interessieren würde, also ob das ich finde es ja super dargestellt, wie eigennützig das politische Engagement von Musk dazu geführt hat, dass er, wie sehr sein Eigennutz dazu geführt hat, dass er jetzt sich politisch so sehr engagiert. Aber wie passt denn dann dieses Engagement für die AfD in Deutschland dazu? Also was steckt da dahinter? Warum macht man das? Also
ja, so ganz logisch ist das nicht. Wir haben das ja auch beschrieben in den Tesla-Files. Es gab keine Partei in Brandenburg, die mehr gegen das Tesla-Werk gewettert hat als die AfD,
ja,
von Anfang an. Also als ersten Pläne, Überlegungen, dass die AfD immer gesagt, nein, nein, nein. Beim ersten Mauerstein, der da gebaut, hingelegt wurde, nein, auf keinen Fall. Das ist die falsche Firma, das ist der falsche Mann, der soll wieder weggehen. Was erlaubt er sich? All das. Und dann kommt Musk und sagt, die einzige Partei, die Deutschland retten kann, ist die AfD. Wenn ich da irgendeine Logik reinbringen solle, würde ich sagen, er möchte halt möglichst schwache Regierungen überall. Also möglichst schwache Staaten überall da, wo er agieren möchte. Und wie macht man einen Staat schwächer? Man stärkt die Ränder. Ne? Mhm. Sehen wir jetzt, welche Schwierigkeiten wir haben. Das ist ja nicht nur in Deutschland so, das ist überall, also weiß ich, kann man beliebig durch die Liste der Länder. Und er schreckt ja auch überhaupt nicht davor zurück, sich, ich sage es jetzt mal ungeschützt, andere Politiker zu kaufen. Es gibt in Italien, glaube ich, gab es jüngst, nachdem Frau Meloni mit Masken ein sehr nettes Gespräch hatte, wollte Italien plötzlich auch Produkte von SpaceX kaufen. Und
ich glaube Starlink war
gut,
da,
ist ja eine
auf dem Tisch.
Tochter von
genau, also aber ums konkret, also ja. Italien wollte jetzt nicht Raketen ins All schießen, glaube ich, sondern nur über die Satelliten kommunizieren.
Ja. Also ich glaube, so insgesamt wird ein Schuh draus, wenn man sagt, er möchte möglichst schwache Leute auf der, oder wo er weiß oder glaubt, in Deutschland gibt es noch so, da gibt es noch einen Rechtsstaat und da gibt es ein KBA und Institutionen, die nicht einfach umkippen, wenn man sie anpustet. Und dann sage ich ja, die AfD muss hier gewinnen.
Ich glaube, es ist auch eine Form von Machtdemonstration. ne, was er da macht, dass er und so, glaube ich, tickt er letztendlich auch. Ich glaube, dem gefällt das auch einfach in der Rolle sozusagen. Guck mal, wenn ich jetzt hier in Deutschland ein bisschen mitmische, dann hat das Effekt. Und wenn ich in Italien mitmische, dann zeigt das da auch Wirkung. Rumänien, UK. Es ist eine Form von Definitionsanspruch, ne? Er sagt, er ist nicht... Damit ist es jetzt nicht getan mit dieser Rolle als Schattenpräsident in den USA. Der will mehr. Ne? Der macht überall. Der wird auch nicht in Europa halt machen, da bin ich mir ganz sicher. Und es ist natürlich zahlt es auch gerade sozusagen, jetzt die Unterstützung dann für die AfD, zahlt das auch in gewisser Weise auf das Narrativ ein. Ne? Also diese ganze Mehr vom es gibt gar keine echte Free Speech mehr und so. Und da muss jetzt erst Elon kommen. Das ist ja, das hat die AfD dann ja auch super dankbar angenommen. Und Alice Weidel, die sagte, endlich lässt mich mal jemand aussprechen, wenn ich anfange zu reden und so. Es ist... ja, da haben sich halt jetzt Allianzen gebildet, die sich da gegenseitig bestärken in diesem Narrativ.
Aber für uns ist es ja manchmal ein bisschen schwer zu verstehen, deswegen haben wir ja vielleicht auch ein bisschen länger definiert, was da dahinter steckt, aber augenscheinlich ist es ja zunächst mal ein Widerspruch. Man wählt als CEO von Tesla, spricht man sich für eine Partei aus, die gegen eines ganz sicher ist, nämlich das Elektroauto, Strom, Windmühlen, der Schande und so weiter. Und ähnlich ist es ja auch in Amerika. Also vordergründig war jetzt auch Trump überhaupt nicht der Freund von Elektromobilität, hat ja auch viel eigentlich dagegen unternommen. Und man sieht auf den ersten Blick nicht, was das für einen Sinn macht, diese Allianz. Ich finde, im Falle von USA hast du, Sönke, das ja jetzt schon ganz gut aufgedröselt, was halt wirklich an konkreten Vorteilen dieser Einflussnahmen bestehen. Und ja, ich fürchte fast, für Deutschland kann man das nicht anders erklären als mit Destabilisierungsversuchen und dann quasi irgendwann mal, wenn es gar keine Regulatorik mehr gibt, dann kann man da auch wieder dafür sorgen, dass jeder nur noch Teslas kaufen darf, oder?
Ja, und es ist ja jetzt nicht so, dass es keine Änderung auf Seiten der AfD gegeben hat. Also wir haben das ja beschrieben. Sechs Jahre lang hat die AfD gegen Tesla und gegen Musk gewettert. Jetzt Nachdem er sagt, Frau Weidel soll Bundeskanzlerin werden, gibt es plötzlich Tweets und Plakate von AfD-Vertretern, die sagen, jetzt muss man den Elon Musk auch mal wirklich mal machen lassen hier.
Ja, ja.
Also aber was kümmert mich mein Geschwätz von? Also ist ganz, können wir Brecht zitieren, oder wer war das? Wes Brot ich esse, das Lied ich singe. Ja. Oder auch amerikanisch Money Talks, wer zahlt, bestellt. Leider ist es dann tatsächlich so einfach, ne? Wenn der sagt, hier, ich gebe euch oder ich nehme mein Megafon von 220 Millionen Empfängern, um euch zu pushen, dann macht der gepusht wird, halt das, was der mit dem Megafon möchte.
Zumal, was man dann nicht vergessen darf, ist, dass Elon, ja, zumindest haben das Wissenschaftler mittlerweile, meine ich, auch belegt, dass seit er die Twitter oder X übernommen hat, auch seine Tweets bevorzugt ausgespielt werden. Was früher ja auch nicht, also früher war der Algorithmus, glaube ich, wie nennt man es, ist es dann liberaler? Ja, wahrscheinlich schon. Wie er jetzt ist. Aber was mich wirklich noch interessieren würde, weil ich das sehr, sehr wichtig finde, auch in Bezug auf die Autoindustrie, und mit der befassen wir uns ja sehr, 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 sehr viel, warum sucht er sich Deutschland aus? Wieso hat, ich meine, Trump hat ja auch so einen gewissen Brass gegen Deutschland, da eint es die beiden, glaube ich, auch wieder, aber wieso ist die Gigafactory in Berlin? Wieso kommt der gefühlt so oft nach Deutschland? Ich weiß nicht, wie oft der in Frankreich war, der Musk. Ich habe das versucht mal zu recherchieren, weil ich das echt eine spannende Frage finde. Ich habe es leider bis jetzt noch nicht finalisiert. Aber der ist gefühlt ständig in Deutschland und sonst nirgends.
Ja, also wir können ihn ja nicht fragen oder wir fragen, aber er antwortet. Ich glaube fast, das ist so eine ganz, ganz persönliche Sache. Der sagt ja, dass er schon als Teenager die deutschen Philosophen gelesen hat, ne? Und da geht es dann um Wagner, also um Nietzsche und Schopenhauer und so. Und ich glaube, Wagner mag er. Und ist, ich habe auch mal gelesen, dass er sagte, eigentlich wollte er die in Düsseldorf bauen, also da, wo wir sind, weil er Kraftwerk, glaube ich, so toll findet. Also da sind Entscheidungen okay. schon anders, als, da werden Entscheidungen anders gefällt als, als in normalen Konzernen. Mhm. Er hat eine große Vorliebe für Deutschland, sagt er. Ne? Andererseits hat er auch gar kein Problem oder hat kein Problem damit offenbar, wenn sein Geschäftsführer hier in Brandenburg die Deutschen oder die Mitarbeiter in seinem deutschen Werk als Faulenzer und Diebe und Simulanten bezeichnet. Das ist halt alles, das nennt man dann wohl Dialektik.
Mhm. Aber und auf der Basis, weil wir jetzt so viel von der Einflussnahme auf Politik, auf generell wirtschaftliches Gebaren von Musk gesprochen haben, was bedeutet es in euren Augen denn er oder er als Person, er in seiner Position für die Autoindustrie, weil ich meine, um die kreist sich bei uns ja hier auch im Podcast am Ende wieder im weitesten Sinne alles. Er ist dafür bekannt, Dinge zu disruptieren, zuletzt irgendwie die Raumfahrt mit SpaceX davor, das Thema Mobilität mit Elektroautos, wird aber die Autoindustrie nochmal disruptieren, das vorhin hat Gerd es schon so angeklungen, dass man nur noch Teslas kaufen darf oder irgendwelche solchen Dinge. Aber glaubt ihr, dass es da noch mehr Einflussnahme geben kann und wird? Und wie kann sich denn die Wirtschaftsjournalisten bei euch jetzt gefragt, dass man sich da als deutsche Wirtschaft beispielsweise, als deutsche Autoindustrie dagegen wehrt oder rüstet? Oder hört ihr da auch was von denen aktuell, wie die sich dagegen rüsten?
Also ich bin kein Prophet, aber mir scheint, dass Herr Musk das Interesse an Tesla eigentlich schon verloren hat. Er hat zwar jetzt vor ein paar Monaten dieses wahnsinnige Bonuspaket bekommen von $45 Milliarden, glaube ich, was ja eigentlich dazu dienen sollte, dass er sich voll auf Tesla konzentriert. Ich glaube nicht, dass er allzu viel Zeit mit Tesla verbracht hat in den letzten 6-9 Monaten. Man könnte es andersrum formulieren. Er hat sozusagen seine Disruption in der Autoindustrie hat er hinter sich. Das ist ja auch ein großes Verdienst. Würde ich auch sagen, dass es ein großes Verdienst ist.
Absolut. Aber, also das will auch, glaube ich, niemand bestreiten.
Aber jetzt, wo sind neue Produkte von Tesla? Das letzte war jetzt der Cybertruck. Das sollte ja das beste und erfolgreichste Produkt aller Zeiten werden. Also laut Elon Musk. Jetzt ist es das Produkt, also jedenfalls der letzten 25 Jahre, soweit ich denken kann, also Auto jedenfalls, das am häufigsten zurückgeholt wurde in einem Jahr. Also es gibt ja 7 Rückrufe gab es 2024.
Das weiß ich, ob das stimmt. Ich weiß nicht, wie oft der Mercedes Sprinter zurückgerufen wird an der Stelle. Ja. Aber ich glaube, wir haben auch schon geschrieben, Cyberflop, weil er einfach nicht verkauft wird.
Das auch. Ja. Ne? Es gab laut Tesla gab es 1 Million Vorbestellungen und im letzten Jahr wurden, glaube ich, 40.000 verkauft. Und nicht nur 5%, also natürlich hätten ja nicht 1 Million, die hätten ja gar nicht hergestellt werden können, aber vom 3. aufs 4. Quartal sanken halt die Umsätze um 20%, also die absolute Verkäufe. Ja, ich glaube nicht, dass wir davon, also ich glaube nicht, dass die deutsche Autoindustrie auf Tesla guckt im Moment und sagt, wow, auf die müssen wir besonders aufpassen. Ich glaube, da richten sich die Blicke eher nach China, auf die chinesischen Konkurrenten.
Zumal ja jetzt alle haben halt jetzt Ewigkeiten auf den günstigen Tesla gewartet, das Billigmodell. Ne? Das war ja sozusagen auch eines der ganz großen Versprechen und alle dachten jetzt.
Ja, aber auch schon 2019.
Genau, also genau.
Da habt ihr die Zahlen fester. Ich meine, es war 2019 das erste Mal dieses, was war es damals, $20.000 Auto oder so postuliert wurde.
Ganz genau. Und alle haben natürlich gedacht, so, okay, wenn jetzt die anderen Verkäufe und so, aber das ist genau, das muss dann der Weg sein und wow, dass sie es machen und so. Und dann wird er irgendwann irgendwo gefragt, was jetzt mit diesem Auto ist und dann sagt er so, ein Auto für 25.000, das ist eigentlich völliger Quatsch und das machen wir jetzt doch nicht. So. Das nimmt natürlich nicht nur die Branche wahr und irgendwie die Analysten, die dann enttäuscht denken, so, was war das jetzt gerade? Auch die Mitarbeiter, ne? Ich habe mehrere Aufnahmen, wo er in Grünheide den Mitarbeitern, da wird er danach gefragt, ne? Und dann sagt er, ja, das ist die Zukunft, das ist nicht lange her. Da reden wir jetzt von 2023, glaube ich, ne? 2024 vielleicht sogar noch. da sagt er dann, ja, die Zukunft, das ist dieses ultra günstige, ultra massenvolumige Auto und so, das ist die Zukunft und auf jeden Fall, ich will das hier in Berlin haben. Und dann ist er ein paar Monate später nochmal da, das war, als dieser Strommast da abgefackelt wurde, da hat er ja so eine Art Solidaritätsbesuch gemacht. Und dann hat er auch wieder darüber gesprochen, gesagt, auf jeden Fall kommt das hier nach Berlin. Und jetzt vor kurzem war er dann nicht da, aber dann wurde dann das Management gefragt, was jetzt mit diesem günstigen Auto ist. Und da heißt es, wir haben da eigentlich nichts zu verkünden. Und irgendwie ein paar Tage später kam dann halt diese Ansage, wir bauen das gar nicht mehr. Aber stattdessen hat er dann wiederum beim letzten Besuch den Mitarbeitern erzählt, er hat aber schon was Cooles Neues in der Pipeline, weil er schraubt gerade irgendwie an einem, oder es würde daran gearbeitet werden, an einer Neuauflage des Roadsters. Und da würde man mit SpaceX zusammenarbeiten. Das wird so eine Art Raketenauto werden und das kann ja vielleicht sogar fliegen.
Ja, ist klar. wenn wir das jetzt mal versuchen, von den etwas erratischen Visionen wegzudrehen, wie könnte denn das Szenario aussehen, wenn, Sönke, du sagst, an Tesla das Interesse verloren, was könnte ein Ausstiegsszenario sein? Er gibt die Leitung ab, er verkauft den Laden und macht es zu Geld, um noch verrücktere Dinge zu tun, oder ja, wie kann es da weitergehen?
Ja, also ich kann nicht sagen, was er vorhat. Ne?
Ja.
Es wär natürlich, dann hätte er eine Menge Geld, wenn er seine ganzen Tesla-Aktien verkaufen würde. Ich glaube schon, dass er das auf der Habenseite, ne? Also Disruption der Automobilindustrie, Pioneer, Trailblazer für die Elektromobilität abgehakt und jetzt auf zum Mars. Ich meine, das ist ja das, wovon er am meisten schwärmt. Also da wird ihm, da sieht man ja seine Augen richtig glänzen und das ist ja auch das, er sagt es ja, das ist ja das Schöne. Wir hatten anfangs so gefragt, darf man das sagen, aus der Ferne, per Ferndiagnose, hat er Asperger oder nicht? Er sagt ja selbst, dass er Asperger hat. Er geht ja zu Saturday Night Live schon vor Jahren und stellt sich auf die Bühne und sagt, ey, ich bin wahrscheinlich der erste Gast hier mit Asperger. Und dann, das macht mich ein bisschen anders als die meisten Leute. Und all denen ich in der Vergangenheit mal wehgetan habe, sage ich hier, hey, ich habe die E-Mobilität vorangebracht. Ich will, ich baue Raumfahrzeuge. Glaubt ihr wirklich, ich wäre ein ganz normaler Kerl? Also er kokettiert mit seinem eigenen anders sein. Und warum soll er sich jetzt nicht voll und ganz auf SpaceX konzentrieren?
Ja. Es ist zumindest auch bemerkenswert in dem Zusammenhang, dass er, wir kommen ja aus einer Zeit, wo er, ganz egal, was er sich geleistet hat, ne, Kurs immer nach oben und die ganzen Lappalien, Drogen, Ketamin und so. Er hat ja auch mal gesagt, selbst wenn ich was nehme, ne, ist doch eigentlich, solange ich außergewöhnliche Ergebnisse erziele, ist das doch eigentlich im Sinne der Investoren. Also sollte ich das doch eher weiternehmen.
Ja, ja.
Und jetzt habe ich schon, also ich fand das interessant, dass er jetzt vor kurzem jetzt zum ersten Mal so gesagt hat, ja, es ist wirklich schwierig gerade alles unter einen Hut zu kriegen. Also ne, die ganzen Firmen, Tesla und halt Schattenpräsident sein.
Ja, ja. Ein Thema würde mich noch interessieren, weil sich das ja auch wie ein roter Faden durchzieht. Normalerweise sind erfolgreiche Unternehmen ja auch solche, die, auch abweichende Meinungen aufnehmen, die Schwarmintelligenz nutzen, um Dinge aufzudecken, die gerade nicht so toll laufen. Also Fehler akzeptieren, Fehlertoleranz und wie man mit Fehlern umgeht, so wird man besser. Das scheint ja bei Musk so ein Muster zu sein, dass das eben nicht gewollt ist. Siehe Whistleblower, siehe auch quasi die ganzen Ja-Sager um ihn rum und die mangelnde Kritikfähigkeit. Könnte es nicht sein, dass das System Musk auch in diesen Unternehmen daran scheitert, beziehungsweise warum sind die denn überhaupt so erfolgreich geworden?
Oh, ich glaube, das wisst ihr besser, warum der Tesla so erfolgreich war. Es war halt eine Revolution. Der hat das halt als, vielleicht konnte das auch nur ein Outsider machen, ein Produkt hinzustellen, das eben einfach geil war, auf Deutsch gesagt. Wir haben ja auch, das ist ja auch gut, dass er das gemacht hat. Also nochmal, wir haben ja zwar dieses Buch geschrieben, ja, in dem viel Kritik steckt, wobei ich das gar nicht kritisiere, sondern ich will das einfach Beschreibung von, wie es halt wirklich aussieht bei Tesla und bei Elon Musk. Aber das soll gar nicht seine ganzen Erfolge in Abrede stellen. Es ist aber natürlich so, also Kritikfähigkeit, da gibt's ein schönes Beispiel von einer Analystenkonferenz, wo der Elon Musk das letzte Quartal dann erklärte und aus irgendeinem Grund sein Mikro stumm gestellt war. Mhm. Und es dauert minutenlang, bis das repariert ist und niemand wagt, Elon Musk zu sagen, dass man ihn nicht hören kann. Ne? Wir vergleichen das in dem Buch mit Hans-Christian Andersen, des Kaisers Neue Kleider. Ne? Da wagt ja auch niemand, dem Kaiser zu sagen, dass er nichts anhat. Das ist ein wirklich, wirklich extremes Beispiel, wie der Mann tickt und auch welche Angst, ne, da herrscht. Ich habe sogar noch ein Beispiel. Als wir unsere Anfragen gestellt haben, ein paar Tage später, gab es eine E-Mail von Elon Musk, also in Sachen Datensicherheit. Und als Elon Musk oder Tesla wirklich, wirklich klar wurde, okay, hier ist was rausgeleckt, es gibt eine deutsche Zeitung, die schickt sich an, darüber zu schreiben, dass wir auf unsere Daten nicht aufgepasst haben. Da kommt dann plötzlich eine Mail von Elon Musk, wo drin steht, ab sofort darf hier niemand mehr eingestellt werden, ohne meine ausdrückliche Erlaubnis. Denn der Mann hat 100.000 Mitarbeiter. Und die Fluktuation bei Tesla ist ja 40 Mal höher als bei Volkswagen zum Beispiel. Da werden ja 40%, teilweise 70% der Leute ausgetauscht. Das heißt, der Elon Musk hätte sich so in einem durchschnittlichen Jahr vielleicht, weiß ich, und lassen wir uns nur 20.000 Leute angucken müssen. Also 20.000 Mal müsste er gefragt werden und 20.000 Mal müsste er antworten, können wir diesen Mann einstellen oder diese Frau. Also die Vorstellung, dass er, ich weiß auch gar nicht genau, was er sich dann vorstellt, dass er sozusagen am Namen oder am Gesicht oder an, ich weiß nicht, des Bewerbers sehen kann, der ist okay oder die ist nicht okay.
Er ist wahnsinnig stur halt auch, ne? Wir haben so und Mikromanager am Ende des Tages auch. Wir haben noch zwei Sachen, die mir dazu noch einfallen. Es gab zum Beispiel in den Daten auch ein Ticket, da ging es um seinen Anspruch des Lego-Fits, ne? Dass die Autos so wie Lego bauen, also dass keine Spalten entstehen zwischen den Bauteilen sozusagen. Und dann ist halt dokumentiert, dass irgend so ein Mitarbeiter, der jetzt sagt, Elon hat das jetzt gesagt, der will das so wie Lego-Steine und wir müssen mal gucken, wie wir das hinkriegen. Und dann entwickeln sie halt ein Konzept und irgendeiner schreibt dann, könnte man schon so machen, aber das ginge halt auf jeden Fall zu Lasten der Performance. Aber egal, das ist jetzt so gewollt. So. Oder ein anderes Beispiel, das ist auch fast lustig. Es gab ein Ticket, das wurde erstellt, weil Elon angerufen hat und gesagt hat, ich saß heute Morgen in meinem Tesla und das Navigationssystem hat mich eine Route entlang geschickt. Das ist nicht die beste Route. Das kann nicht die beste Route sein. Das ist nicht die Route, die ich immer fahre. Und ich möchte jetzt, dass das Navigationssystem lernt, meine Route zu fahren. Und das ist ohne Witz. Da sitzt dann wirklich ein Team von Tesla-Mitarbeitern dran, die jetzt sozusagen der künstlichen Intelligenz beibringen müssen, dass sie da falsch liegt und dass sie doch bitte den Weg fährt, den Elon gerne als besten Weg auserkoren hat.
Ja, also das ist genau das, was ich meinte. Am Ende kann man sich ja nicht vorstellen, dass das immer zu einem guten Ziel führt, wo ich auch sehe, okay, Disruption, wir machen das Elektroauto, das hat er jetzt mit seinem Sturköpfigkeit und seinen Ideen geschafft, aber jetzt, wo wir an dem Punkt sind, wir wollen einen Cybertruck bauen, dann scheitert man, weil das ja im Endeffekt ist jetzt nichts Neues, disruptiert nichts, sondern es ist einfach nur ein weiteres Elektroauto. Aber niemand darf ihm mehr sagen, dass man das nicht bauen kann wie Lego. Niemand darf ihm sagen, dass sein Mikro aus ist. Verliert man da nicht auf dem Weg so viel, dass das Ganze zum Scheitern verurteilt ist? Also mich erinnert so ein bisschen an die Geschichte damals mit Corona in Wuhan, wo man halt der dieser eine Arzt zum Schweigen gebracht wurde, schon von den unteren Chargen, damit nichts nach oben dringt, weil es darf ja nicht gesagt werden, was nicht sein darf. So, und ich glaube eigentlich nicht, dass das die Leistungsfähigkeit von Unternehmen oder Systemen befördert, wenn man praktisch die Wahrheit tothalten muss, weil es dem obersten Boss nicht gefällt.
Ja, würde ich auch sagen, es sei denn, man schafft es irgendwie, dass dieser oberste Boss sich neben den Präsidenten der Vereinigten Staaten stellen kann und sagt, pass mal auf, Donald, die Verkehrsbehörde, na, die kann auch mit einem halben Budget zurechtkommen und weiß ich, die Gesundheitsbehörde und die Kapital, also die Börsenaufsicht, ne? Da hatte ich auch mal eine Idee und der mich da bisher so bedrängt hat, ich finde, das ist kein guter Mann. Ne? Das ist halt, wenn man unser Buch liest, das ist so, genau auf deinen Schluss wären wir auch gekommen in den, ne, die ersten 9 Kapitel und wir reihen ja wirklich Beispiel an Beispiel an Beispiel und das sind alles Denken, das sind alles Sachen, die wir uns sowieso natürlich nicht ausdenken, aber auch nicht, wo A über B sagt oder C über D, das sind alles ja die eigenen Worte von Elon Musk oder der Mitarbeiter oder des Kundendienstes oder der Kunden, die beschreiben, was ihnen passiert. Und das ganze Buch steuert da eigentlich darauf hin, zu sagen, okay, und jetzt, Aussicht ist wirklich nicht so gut. Ne? Hier gibt's Probleme, da gibt's Probleme. Und dann im Juli 2024 fing er plötzlich an, der wichtigste Unterstützer von Donald Trump zu sein. Und jetzt, wenn unser Buch rauskommt, also gerade sozusagen zum Erscheinungstag, ist er tatsächlich in dieser Position, in die noch nie ein Unternehmer vor ihm war. Also ich weiß ich, vielleicht müssen wir noch mal ein paar hundert, können wir zu den Medici vor, ich weiß nicht, 300 Jahren oder so zurückgehen. Oder die
Fugger
oder irgendwas. Aber jetzt in den letzten, ich sag mal, 100 Jahren, natürlich.
Und in Zeiten der lebendigen Demokratie ist es, glaube ich, nicht so richtig häufig passiert.
Und wir behaupten auch gar nicht, und das schreiben wir auch in dem Buch, natürlich hat, weiß ich, ein Rockefeller oder die Koch Brothers oder ein Bill Gates oder jeder schwerreiche Mann oder die meisten versuchen Einfluss auf die Politik zu nehmen. Aber es hat noch nie jemanden gegeben, der sich auf die Bühne desjenigen stellt, dem er das Geld gibt und selbst Wahlkampf macht und dann selbst auch jetzt Politik macht. Das ist was ganz Neues. Und vielleicht noch obendrauf, unser Ausblick, den wir dann beschreiben, ist auch, naja, wenn jetzt so jemand wie Zuckerberg oder Bezos oder Gates auch, wenn der das jetzt anguckt und sagt, das ist ja komisch, ne? Ich musste mich in den letzten 10 Jahren immer total verstecken mit meinen Ansprüchen und das durfte nie jemand wissen, welcher Stiftung ich irgendwas gegeben habe und so. Und der Musk macht das hier auf offener Bühne, dann mache ich das doch jetzt auch. Ich glaube, wir sind jetzt wirklich, ne, an der Schwelle zu einem System, wo die Milliardäre sehen, dass sie damit durchkommen. Und das wäre ja nur logisch, dass sie es dann auch machen. Dass wir sowas erleben wie, in Russland zu Jelzin-Zeiten, also diese Oligarchen plötzlich jeder seinen eigenen politische Puppe haben, die sie dann halt steuern. Ich hoffe, das ist also jetzt nicht zu düster für einen Podcast.
Ich wollte gerade sagen, das ist ein ganz, ganz düsterer Aus.
Düster ist vielleicht als Schlusswort auch ein bisschen düster. Aber ich werde auf jeden Fall mitnehmen. Ich google nochmal, welche McLaren eigentlich versenkbare Türgriffe haben. soweit ich mich erinnere, sind die elektrisch bei den meisten Modellen, die ich kenne. Aber bevor wir ganz Schluss machen, hören wir mit etwas Leichterem auf. Bei uns im Podcast ist es Brauch, dass der Luca am Schluss noch ein paar A-B-Fragen an unsere Gäste stellt. Und das machen wir jetzt auch.
Genau, und ich würde einfach dann euch der Reihe nach antworten lassen gerne. Vielleicht fängst du immer an, Michael, nachdem wir vorher mit Sönke gestartet sind. Die erste Frage ist, bist du mehr der Typ Streamingdienst oder Schallplatte?
Streamingdienst.
Ferrari oder Tesla? Auf die Frage freue ich mich am meisten.
Ich muss ja jetzt Ferrari sagen.
Nö. Apple oder Google?
Apple.
Loft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land?
Ja, Loft in der Stadt.
Auto oder Fahrrad?
Fahrrad.
Wenn du dann doch noch Auto fährst, vorne oder hinten?
Dann lieber vorne.
Bist du ein guter Fahrer?
Ich hoffe ja.
Okay.
Ich glaube,
bist du ein guter
glaube,
Beifahrer?
Ja. Bin ich ein guter Beifahrer? Ja.
Bist du ein guter Beifahrer?
Ja, ich bin ein guter Beifahrer.
Auch? In Sachen Datenschutz und AGBs, bist du der Typ Aluhut oder Accept All?
Accept All, oder? Was war das andere?
Aluhut.
Ja, Aluhut.
Okay. Du liest das durch, okay. Ja, vielleicht mit deinem Job und deiner, ja. In Sachen Wunschadrenalinpegel, mehr der Typ Fliegen, Fischen oder Motorradfahren?
Fliegen, Fischen.
Star Wars oder Star Trek?
Star Wars.
Und Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Steak oder Falafel?
Steak.
Und Nachteule oder Lerche?
Nachteule.
Okay. Sönke, wir machen das gleiche Spiel von vorne nochmal mit dir. Und du hast jetzt ja die wunderbare Gelegenheit, zuzuhören und schon mal dir Gedanken zu machen, was da jetzt kommt. Bist du mehr der Typ Streamingdienst oder CD und Schallplatte?
Auch Streamingdienst.
Ferrari oder Tesla?
Ja, der Ferrari. Kriegt man dann auch einen hier, wenn die Frage war.
Wir haben jetzt gerade keinen übrig, aber okay. Wenn es sich ergibt, ich melde mich. Apple oder Google?
Google.
Loft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land?
Das Loft.
Auto oder Fahrrad? Wir haben es vorhin mit den Kindern gehört. Auto. Also kein Lastenrad. Im Auto dann vorn oder hinten?
Vorn.
Bist du ein guter Fahrer?
Ich denke schon.
Sagen deine Kinder von dir, dass du ein guter Fahrer bist?
Ja.
Okay. In Sachen Datenschutz und AGBs, bist du Aluhut oder Accept All?
Ich bin der, immer der das schnell wegklickt mit dem Okay, alles gut.
Okay. Fliegen, Fischen oder Motorradfahren?
Ich glaube, da ist ein, aber ich weiß nicht, will ich voll komplizieren. Ich glaube, im Beruf schon Motorradfahren und privat, aber eher das Fliegen, Fischen. Also ich bin jetzt kein Paraglider oder sowas.
Base-Jumper. Ich warte immer, dass irgendeiner sagt, Base-Jumpen. Mein Hobby ist Base-Jumpen oder so. Star Wars oder Star Trek?
Das sagt mir beides nichts.
Star Wars?
Also,
kennst du Star Wars?
Ja, also ich weiß schon, Star Wars, Star Trek. Dann nehme ich auch Star Wars.
Okay. schön, du kennst doch Star Wars.
Naja, Kaffee. So, gibt mir beides.
Gut. Okay, verstehe. Kaffee oder Tee?
Tee.
Steak oder Falafel?
Steak.
Und Nachteule oder Lerche?
Nachteule.
Alles klar. Sönke, Michael, vielen, vielen, vielen Dank. Ich habe auf jeden Fall sehr viel mitgenommen. Ich hoffe, unsere Zuschauer und Zuhörer auch. War mega spannend, sowohl Folge 1 als auch Folge 2, bevor wir zum Ende kommen. Auch an dieser Stelle nochmal bitte, könnt ihr nochmal euer Buch vorstellen, wie viel es kostet, wo es gibt, ab wann und so weiter. Wir verlinken es natürlich auch in den Shownotes, keine Frage.
Wunderbar. Ja, das Buch heißt Die Tesla Files, ist erschienen im CH Beck Verlag, kostet 26 Euro und gibt es überall, wo es Bücher gibt.
Alles klar. Wir haben schon gelesen, es lohnt sich, also greift zu. Kauft es euch. Und an der Stelle bleibt sonst nur noch zu sagen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, Sönke. Vielen Dank, Michael. Vielen Dank, Gerd. Ja. Und wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt uns gern an podcast@move-magazin.de. Ansonsten könnt ihr natürlich auch in YouTube unten kommentieren, bei Spotify, iTunes und Co. Abo nicht vergessen. Gern auch teilen, auch ganz wichtig. Und wenn es sonst noch was gibt von dir, Gerd?
Nee, ich sage auch nur ganz herzlichen Dank. Ich fand es mega spannend. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und ich freue mich, falls wir uns mal persönlich treffen.
Danke euch, hat Spaß gemacht.
Danke für die Einladung.
Super, dann vielen Dank euch alle und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao.